Gut, also dann grüße ich euch alle ganz herzlich zu dieser Vormittagsveranstaltung. Mein Name ist Georg Walter. Ich bin verheiratet, habe zwei erwachsene Söhne, habe mich Anfang der 1980er Jahre in einer Pfingstgemeinde zum lebendigen Glauben an Jesus Christus bekehrt. Es war eine moderate Pfingstgemeinde. Und die ersten 20 Jahre meines nun mittlerweile fast 40-jährigen Nachfolge Jesu Christi habe ich also somit in einer moderaten Pfingstgemeinde verbracht. In den 80er Jahren, als wir uns bekehrt hatten, meine Frau lernte ich in dieser Zeit kennen, die beste aller Ehefrauen sitzt da drüben, und in den 80er Jahren, da hat man vieles, was in der charismatischen Bewegung gang und gäbe war, unter den traditionellen und moderaten Pfingstlern abgelehnt. In Lehre und in Praxis. In den 90er Jahren kam plötzlich ein Umschwung. Man begann, den Musikstil der Charismatiker zu übernehmen. Man begann, charismatische Lehren zu übernehmen. Und ich fragte mich, wie ist das möglich, dass man in den 1980er Jahren noch Vertreter der Wort des Glaubensbewegung wie etwa Joyce Meyer, kennen vielleicht einige von euch, oder Kenneth Hagin, als Irrlehrer bezeichnete, und in den 90er Jahren waren plötzlich auf den Büchertischen der Pfingstler genau diese Literatur. Das Weitere, was mich umtrieb, war natürlich die Frage, wie sieht es denn aus mit Prophetie, Geistesgaben, Zungenreden? Die Pfingstler und Charismatiker sagen, das gibt es noch. Sie praktizieren es auch. Sie veranstalten Heilungsgottesdienste. Und je länger du natürlich in dieser Bewegung bist, dann siehst du, dass vieles von dem, was dort gelehrt wird und praktiziert wird, gar nicht der Realität, der Wahrheit entspricht. Und so kam ich da ins Nachdenken. Und dann begann ich, die Geschichte der Pfingstbewegung zu erforschen. Ich habe mich mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt und Anfang 2000 habe ich mich von dieser Bewegung, der pfingstlich-charismatischen Bewegung, losgelöst, habe ihr den Rücken zugekehrt und bin in eine nicht-charismatische Gemeinde hineingegangen. Ich habe also jetzt etwa 20 Jahre schon Nachfolge des Herrn Jesus Christus in einer nicht pfingstlich, nicht charismatischen Gemeinde, habe aber aufgrund meiner Aufklärungsarbeit, die ich auch über dieses Thema mache, immer wieder Kontakt zu Pfingstlern und zu Charismatikern. Und ich sehe etwas, was mich mit Sorge erfüllt. Den Matthias haben wir ja heute Morgen verabschiedet. Matthias war ein junger Mann, der selber Kontakt hatte zu Charismatikern. Und er fand den Weg heraus aus der Charismatik in eine nicht charismatische, bibeltreue Gemeinde. Meistens geht der Weg andersherum. Man muss es leider so sagen, dass die pfingstlich-charismatische Bewegung gerade für junge Leute eine solche Ausstrahlungskraft hat, dass viele von gesunden biblischen Gemeinden abdriften in die Charismatik, weil sie meinen, dort habe man mehr von Gott. Dort habe man lebendigere Gottesdienste, aber man verkennt eigentlich, was die wahre Nachfolge Jesu Christi ist. Leider beeinflusst die pfingstlich-charismatische Bewegung vor allen Dingen mit ihrem Lobpreis auch immer mehr nicht-charismatische Gemeinden. Man übernimmt ungeprüft Dinge aus der Charismatik in die eigenen Gemeinden und verwässert das Evangelium. Nun, der Heilige Geist, er verklärt Jesus. Und wer möchte, kann einmal Johannes 16 aufschlagen und wir lesen Johannes 16, die Verse 13 bis 15. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Nun, der Heilige Geist hat ein vielfältiges Betätigungsfeld in der Gemeinde Jesu Christi. Wir haben hier zwei Sachen gelesen. Einmal, er wird die Jünger, also uns, in alle Wahrheit leiten. Und das Zweite, das ist ein ganz wichtiger Punkt, er wird Jesus verherrlichen. Oder wie der alte Luthertext uns sagt, er wird Jesus verklären. Umso mehr man sich also mit dem Heiligen Geist beschäftigt, umso mehr wird klar, dass der Heilige Geist selbst in den Hintergrund tritt und Jesus und das Wort Gottes wird groß gemacht. Der Heilige Geist ist wie ein Lichtmeister in einer Manege. Ihr kennt diese Lichtmeister, die haben große Lichtkegel. Und was machen sie mit diesem Lichtkegel? Sie richten das Licht auf den Hauptdarsteller. Und wo immer der Hauptdarsteller sich in der Manege bewegt, dort folgt der Lichtmeister mit dem Licht und setzt den Hauptdarsteller quasi in Szene. Und das haben viele Pfingstler und Charismatiker noch nicht begriffen. Denn schon der Name sagt ja etwas aus über ihre Ausrichtung. Pfingstler betonen das Pfingstereignis aus Apostelgeschichte 2, dort wo der Heilige Geist über die Gemeinde kam und sie begannen in neuen Sprachen zu reden. Charismatiker betonen die Charismen, also die Gnadengaben, und sie meinen und verstehen darunter die Geistesgaben aus dem Korintherbrief, also vor allen Dingen das Sprachenreden oder Zungenreden, Visionen, Prophetie, Krankenheilung, das Wort der Erkenntnis. Als Folge davon kommt es zu Verirrungen, die wir seit dem Beginn der Pfingstbewegung und der charismatischen Bewegung immer wieder beobachten können. Nun, ich spreche hier als jemand, der diese Bewegung in- und auswendig kennt. Ich war 20 Jahre in der deutschen Pfingstbewegung. Ich habe 2 Jahre Bibelschule auf einer pfingstlichen Bibelschule in England absolviert und ich war in den Anfängen in einer Schweizer Pfingstmission, einer schweizerischen Pfingstgemeinde. Also ich kenne die Pfingst- und charismatische Bewegung in- und auswendig in ihrer Lehre und ihrer Praxis. Ich spreche hier nicht als jemand, der sich irgendetwas aus Büchern angelesen hat, sondern als jemand, der persönliche Erfahrungen gemacht hat und erkannt hat, dass diese Bewegung nicht von oben, nicht vom Heiligen Geist inspiriert ist, sondern von unten inspiriert ist. Da veranstaltet man Holy Spirit Nights. Viele aus konservativen Gemeinden, ich habe das heute Morgen schon am Tisch erzählt, gehen in diese Holy Spirit Nights, etwa bei Peter Wenz in Stuttgart, und sie meinen, sie würden dort Gott erleben. Manche nennen es Heilig-Geist-Abende und man will in diesen Heilig-Geist-Abenden dem Heiligen Geist Raum geben. Nun, in meiner Bibel steht nur eines, gebt dem Teufel keinen Raum. Aber dass wir dem Heiligen Geist Raum geben sollen, das finde ich nicht in der Heiligen Schrift. Und dann fängt man an und man driftet ab ins Emotionale. Der alte religiöse Ich-Mensch, der kann ja so religiös sein. Und dann hat man plötzlich Erfahrungen, man fällt vielleicht zu Boden, manche fangen an hysterisch zu lachen und man meint, das sei das Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn hier einer sitzt und der meint, ich übertreibe, dann müsst ihr nur auf YouTube das Stichwort Toronto-Segen eingeben und dann könnt ihr das euch selbst angucken. Da gibt es Leute, die krabbeln auf allen Vieren durch die Gemeinde, bellen wie ein Hund oder krähen wie ein Hahn und sagen, das ist jetzt der Heilige Geist. Und wenn du zu ihnen sagst, hör mal, das hat nichts mit dem Heiligen Geist zu tun, dann sagen die zu dir, du hast keine Ahnung vom Wirken des Geistes. Denn wir Nicht-Charismatiker, wir haben ja mit dem Heiligen Geist keine Erfahrung, wir wissen ja nichts darüber. Aber seht einmal, der Heilige Geist ist ein Geist der Besonnenheit. Und umso mehr Heiliger Geist du hast, umso mehr du erfüllt bist vom Heiligen Geist, umso besonnener, umso nüchterner bist du. Bei den Charismatikern wird das auf den Kopf gestellt. Nun, ich möchte euch einmal drei Zitate von Charismatikern und Pfingstlern vorlesen, also das Selbstzeugnis der Leute aus der eigenen Bewegung, die uns zu denken geben müsste. Zitat Nummer 1. Der US-Charismatiker John Wimber, treibende Kraft der Vineyard-Bewegung mit etwa 45 Gemeinden im deutschsprachigen Raum, räumt in einem pastoralen Brief vom 14. Oktober 1994 ein. Jetzt Zitat. Es spricht ein Charismatiker, kein Kritiker der charismatischen Bewegung. Ich muss eingestehen, dass gewisse Manifestationen des Geistes, die wir seit 15 Jahren in unseren Gottesdiensten erleben, wahrscheinlich dämonischen Ursprungs sind. Ein Pfingstler, ein Charismatiker. Zweites Zitat von einem Pfingstler. Der Pfingstler Ludwig Eisenlöffel, Jahrgang 1928. Einer, der sehr früh die Anfänge der deutschen Pfingstbewegung dann auch miterlebt hat, seit den 1950er Jahren der Pfingstbewegung angehörte, schreibt rückblickend auf die Anfänge der deutschen Pfingstbewegung um 1906. Also wiederum ein Zitat eines Pfingstlers. Die Pfingstbrüder gaben unumwunden zu, dass sich in der neuen Bewegung nicht nur Göttliches, sondern auch Seelisches, Menschliches und unter Umständen Dämonisches geltend machte. Also hier haben wir eine zweite Stimme eines Pfingstlers, der offen einräumt, dass es in der eigenen Bewegung sehr viel Seelisches, Menschliches, aber auch unter Umständen Dämonisches gibt. Kurz vor der Entstehung der Pfingstbewegung im Jahre 1906 kam es in Wales zu einer sogenannten Erweckung. Jessie Penn-Lewis, eine charismatisch-mystisch geprägte Predigerin aus dem Umfeld der Heiligungsbewegung, war selbst Augenzeugin dieser Bewegung. Und sie schreibt Folgendes. Wieder das Selbstzeugnis von jemand, der dieser Bewegung angehörte. Nicht ein Kritiker, der das nur von außen so beurteilt, sondern von einer Frau, die das vor Ort selbst miterlebte. Zitat. Es gibt religiöse Teufel, sie sind nicht heilig, aber immerhin religiös. Sie sind zur Stelle und flüstern Menschen allerhand Vorschläge zu, indem sie vortäuschen, der Heilige Geist zu sein. Sie drängen zu etwas Seltsamem, Überspanntem oder zu etwas, was der gesunden Vernunft oder guten Manieren widerspricht. Ein Mann warf sich stöhnen und schreien zu Boden, mit Händen und Füßen um sich schlagen, und ein Dämon fuhr als Engel des Lichts in ihn und brachte ihm die Vorstellung bei, er würde vom Heiligen Geist zu diesem Benehmen getrieben. Ein passiver und ein unbeherrschter Leib sind keine brauchbaren Organe für das Wirken des Heiligen Geistes. Die Folgen sind überwältigende Erfahrungen, aber keine wahre Frucht. Die Nachahmung der Gegenwart Gottes wird hauptsächlich vom Körper gefühlt und durch die physischen Sinne wahrgenommen als Feuer durch Strömungen, während der menschliche Geist sich in einem untätigen, passiven Zustand befindet. Nun, soweit einmal drei Stimmen von Pfingstlern und Charismatikern über die eigene Bewegung, die sehr eindeutig sind. Wie sehr betrübt es doch den Heiligen Geist, wenn Menschen sich auf dem Boden umherrollen, bellen wie die Hunde, krähen wie ein Hahn, schreien und Dinge tun, die sich nicht geziemen und behaupten, dies sei das Wirken des Heiligen Geistes. Um beim Licht des, um beim Bild des, der Manege zu bleiben, Es wäre etwa so, wenn eine betrunkene Horde käme und würde dem Lichtmeister den Lichtkegel entreißen und man würde nun das Licht wegwenden von Jesus auf sich selbst und behaupten, das wäre das Wirken des Heiligen Geistes. Wo immer der Heilige Geist wirkt, haben wir folgende Frucht. Erstens, der Heilige Geist verherrlicht Jesus Christus. Er stellt Jesus in den Mittelpunkt. Das Zweite, der Heilige Geist leitet uns in alle Wahrheit. Er schenkt uns Verständnis vom Worte Gottes. Drittens, der Heilige Geist bezeugt unserem Geist, dem wiedergeborenen menschlichen Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Da er ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit ist, verhält es sich so, dass da, wo der Heilige Geist wirklich ist, da ist Kraft, da ist Liebe und da ist Besonnenheit und nicht unbesonnenes Verhalten. Der Heilige Geist leitet uns in unserem Wandel, in unseren Gebeten. Der Heilige Geist gibt uns Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis des himmlischen Vaters. Und der Heilige Geist, auch eine wichtige Funktion, er überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Auch das brauchen wir, die Korrektur in unserem geistlichen Wandel. Jakobus 3, Vers 11. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Die Antwort ist klar, natürlich nicht. Entweder sprudelt aus einer Quelle das Süßere oder es sprudelt das Bittere. Ich habe eins gelernt, als ich mich mit der pfingstlich-charismatischen Bewegung auseinandersetzte: Wir müssen zurück zu den Quellen. Wir müssen zurück zu den Wurzeln. Wenn die Quellen sauber sind, dann ist die Bewegung sauber. Wenn die Wurzel in Ordnung ist, dann ist die Frucht in Ordnung. Aber wenn die Quelle unrein ist, dann ist auch die Bewegung unrein. Die Anfänge der Pfingstbewegung liegen in den USA. Und in aller Literatur, die man darüber hat, bringt man zwei Namen mit der amerikanischen Pfingstbewegung in Verbindung. Das ist zunächst einmal Charles Parham, der als erster die Lehre der Geistestaufe und des Zungenredens formulierte, so wie sie später von den klassischen Pfingstbewegungen mehr oder weniger übernommen wurde. Der zweite Name ist William Joseph Seymour, mit dem 1906 in Los Angeles die Pfingstbewegung ihren Anfang nahm. Das sind die Wurzeln, die Quellen der amerikanischen Pfingstbewegung. Ich habe noch tiefer gegraben und ich bin auf eine weitere Person gestoßen. Denn ich wollte wissen, wer hat Charles Parham beeinflusst? Und Charles Parham wurde von Frank Sandford beeinflusst. Diese drei Männer sind die entscheidenden Wurzeln und Quellen der amerikanischen Pfingstbewegung. Frank Sandford beeinflusste Charles Parham und Charles Parham wiederum beeinflusste William Joseph Seymour, mit dem die amerikanische Pfingstbewegung begann. Das sind die Wurzeln, das sind die Quellen der amerikanischen Pfingstbewegung, die sich dann schnell global ausbreitete. Nun beginnen wir mit Frank Sandford. Frank Sandford war zunächst ein Baptistenprediger, ganz normaler, vernünftiger Baptistenprediger. Aber beeinflusst von radikalen Flügeln der Heiligungsbewegung verließ er seine Denomination und diente als konfessionsloser Reiseprediger in den USA. Wie trug sich das zu? Sandford behauptete, dass ein Engel ihm erschienen war und zu ihm gesprochen hatte, er solle eine Bibelschule eröffnen. 1896, also 10 Jahre vor der Entstehung der Pfingstbewegung, gründete er in Maine an der Nordostküste der USA eine Bibelschule mit dem Namen The Holy Ghost and Us Bible School. Also zu Deutsch, die Heilige Geist und wir Bibelschule. Also da kann man schon am Namen ablesen, dass diese Bibelschule einen ganz bestimmten Schwerpunkt hatte. The Holy Ghost and Us. Könnten wir heute auch machen. Wir könnten sagen, ja, jetzt machen wir schöne Musik und dann hüpfen wir hier ein bisschen rum und überzeugen uns dann selber, dass das das Wirken des Heiligen Geistes ist. Aber das wollen wir ja nicht, denn der Heilige Geist, der wirkt durch sein Wort. Und wo der Heilige Geist wirkt, da wirkt er in Nüchternheit und in Besonnenheit. Also diese Holy Ghost and Us Bible School, das war dann so, da gab es keinen systematischen Lehrplan, das brauchte man nicht. Die Dozenten, die ließen sich immer führen vom Heiligen Geist, was er ihnen gerade eingab. Es gab auch keinen Lehrplan, so wie an normalen Bibelschulen, dass man einzelne Themenbereiche durcharbeitet, sondern hatte der Lehrer sich geführt, gefühlt, über dieses Thema zu sprechen, dann sprach er über dieses Thema. Es gab auch keine Ausbildungszeit. Wenn irgendein Lehrer den Eindruck hatte, jetzt ist Bruder A oder Schwester B bereit, auf das Missionsfeld oder in den Dienst zu gehen, dann sandte man diese Leute einfach aus. Also so wollte man sich so ganz einfach vom Heiligen Geist führen lassen. Nun, die Kirchenhistorikerin Edith Blumhofer schreibt über die Gottesdienste an Frank Sandfords Bibelschule Folgendes. Die Gottesdienste waren von emotionaler Überschwänglichkeit und dauerten viele Stunden. Die Teilnehmer riefen, klatschten, sangen spontan, kämpften gegen den Teufel. Eine Übung, bei der sie laut schrien, ihre Fäuste erhoben und unter heftigen Verrenkungen ihre Wut gegen unsichtbare Mächte richteten, die angeblich gegenwärtig waren. Sie fasteten und beteten und redeten ekstatisch. Also das war im Prinzip schon so eine Art charismatische oder pfingstliche Versammlung, 10 Jahre bevor diese Bewegung überhaupt entstand. Radikaler Flügel der Heiligungsbewegung. Nun, während eines Aufenthalts in Palästina im Jahre 1902 erklärte sich Frank Sandford durch eine Offenbarung zu einem Nachkommen Davids. Er hatte also plötzlich wieder so eine Eingebung, natürlich vom Heiligen Geist, er sei ein Nachkomme Davids. Er gründete eine Niederlassung in Jerusalem und benannte seine Gemeinschaft um in The Kingdom, das Königreich. Er meinte damit das Königreich Gottes. Das Weltende, und das ist typisch für pfingstlich-charismatische Kreise, falsche Prophetien, das Weltende sagte er auf den 15. September 1909 voraus. Als das Weltende ausblieb, und das ist auch typisch für Charismatiker, deutete er das Datum einfach um. Im Dezember 1910 entschied sich Sandford mit 70 Frauen, Männern und Kindern mit 2 Segelbooten nach Afrika zu segeln, weil der Heilige Geist zu ihm gesprochen habe, er solle dort in Afrika eine Missionsstation eröffnen. Also segelten diese 70 Leute mit 2 Segelbooten los. Sie erreichten tatsächlich Afrika, aber eines der beiden Segelschiffe lief im März 1911 vor Afrika auf Grund. Nun, Sandford übernahm die Mannschaft des anderen Segelbootes und weil Gott zu ihm gesprochen habe, er solle weiter segeln, also plötzlich war diese Weisung des Heiligen Geistes, gehe nach Afrika, eröffne eine Missionsstation, die war wieder vom Tisch und jetzt sollte er weiter segeln und er war der Ansicht, er müsse nach Grönland segeln. Jetzt hatten sie aber ein Problem. Jetzt hatte man quasi die Passagiere des ersten Segelbootes aufgenommen und jetzt war das Schiff völlig überladen mit Personen und man hatte nicht genug Lebensmittel und nicht genug zu trinken an Bord. Sandford überquert den Atlantik und kommt vor die Küste der USA und Kanadas. Dort ging er allerdings nicht an Land, um die dringend benötigten Lebensmittel an Bord zu nehmen und es kam zu einer Katastrophe. 6 der Mitreisenden starben an Skorbut. Nun konnten sie natürlich ihre Reise nicht fortsetzen, sie mussten an Land ansetzen. Frank Sanford wurde verhaftet und 1911 zu 10 Jahren Haft verurteilt. Vom Gefängnis aus, und da sieht man auch die Leichtgläubigkeit unter Pfingstern und Charismatikern, leitete er seine Gemeinde weiter, die schrumpfte allerdings beträchtlich. 1918 wurde er 3 Jahre früher aus der Haft entlassen und hatte noch etwa ein Dutzend Mitglieder um sich geschart. Nun ging es weiter. Sanford, kaum entlassen aus dem Gefängnis, glaubte plötzlich, er sei Elia und er müsse nach Jerusalem, um als einer der beiden Zeugen dann im endzeitlichen Kampf gegen das Böse zu sterben. Wieder so eine Eingebung vom Heiligen Geist. Aber er kommt nie nach Jerusalem, sondern am 4. März des Jahres 1948 stirbt er in Hobart im Staate New York. Frank Sanford, diese verirrte Seele, der Menschenleben auf dem Gewissen hatte, beeinflusste in der Folge Charles Parham. Und Charles Parham wiederum beeinflusste William Seymour. Das sind die Wurzeln der amerikanischen und der weltweiten Pfingstbewegung. Kommen wir zu Charles Parham. Edith Blumhofer schreibt über den Einfluss von Frank Sanford auf Charles Parham. Ich zitiere: Parham baute seine Bibelschule nach dem Modell einer Bibelschule auf, die er auf seinen Reisen kennengelernt hatte. Sie befand sich in Maine und war im Jahre 1896 von Frank Sanford gegründet worden. Sanfords Bibelschule gehörte zu seinem Vorhaben, die Wiederherstellung aller Dinge zu bewirken und das Reich Gottes zu errichten. Parhams Begegnung mit Sanford war ausschlaggebend für die Entstehung des Pfingstlertums. Diese wenig bekannte Person hatte vieles vorweggenommen, wofür das Pfingstlertum später bekannt wurde. Es war also an Frank Sanfords Bibelschule, wo Charles Parham zum ersten Mal die Lehre über die Geistestaufe und das Sprachen- oder das Zungenreden hörte. Frank Sanford wie Charles Parham waren überzeugt, als Christ bräuchte man eine zweite Erfahrung, die Geistestaufe, und als Zeichen der empfangenen Geistestaufe würde jemand in Sprachen oder in Zungen reden. Die Sprachen- und die Zungenrede war aus ihrer Sicht eine nicht erlernte Fremdsprache. Also etwa so, der Heilige Geist kommt über dich und du kannst plötzlich, ohne es jemals gelernt zu haben, perfekt Chinesisch oder Kroatisch oder Serbisch oder was auch immer sprechen. Wir befinden uns also noch im Jahr 1896. Charles Parham geht an die Bibelschule von Frank Sanford, lässt sich von diesem Gedankengut beeinflussen und fängt nun selber an, in diesem Geist weiter zu wirken. Charles Parham gründete selbst eine neue Bewegung und nannte sie Apostolic Faith. Also der apostolische Glaube. Und er war überzeugt, jetzt ist die Stunde gekommen, Jesus wird wiederkommen und für diese Stunde der Wiederkunft brauchen die Christen alle eine Geistestaufe und eine Ausrüstung mit dieser wichtigen Gabe des Sprachenredens. Agnes Osman war eine seiner Bibelschülerinnen, die am 1. Januar 1901 angeblich die Geistestaufe erlebte, in neuen Sprachen nicht nur redete, sondern angeblich auch noch automatisch geschrieben habe. Nun, das automatische Schreiben, das kennen wir eher aus dem Okkultismus, denn aus unserer Bibel. Agnes Osman soll angeblich Chinesisch gesprochen haben. Das wurde nie bestätigt. Und sie hat angeblich in Chinesisch automatisch geschrieben. Dieses Dokument liegt hier vorne auf diesem Platz, könnt ihr euch nachher angucken, das ist nichts als Gekritzel. Und trotzdem halten die Pfingstler bis heute daran fest, man kann dieses Dokument im Internet abrufen, gebt den Namen Agnes Osman ein, Chinese Handwriting, das wird bis heute von Pfingstlern wie ein Relikt gehütet. Das war die erste Frau, die Geistestaufe erlebt hat, in Chinesisch gesprochen habe und auch Chinesisch geschrieben habe. Nun haben wir ein Problem. Man rief einen Chinesen aus dem dortigen Ort und zeigte ihm das Gekritzel, das hier vorne liegt. Der Chinese konnte nichts damit anfangen und sagt, geh zu den Japanern, vielleicht kann der was damit anfangen. Der Japaner konnte auch nichts damit anfangen. Vielleicht gibt es hier einen, der Sinologie studiert oder irgendetwas oder Keilschriften. Vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Und trotzdem sagen Pfingstler nach über 100 Jahren noch immer, sie habe in Chinesisch geschrieben. Seht ihr dieser Geist der Verblendung, der in dieser Bewegung wirkt? James Goff, Parhams Biograf, beschreibt die letzten Jahre Parhams wie folgt. Ich zitiere. Ruiniert von Skandalen verbrachte er die letzten beiden Jahrzehnte seines Lebens fern von der Bewegung, die er ins Leben gerufen hatte. Also es bezieht sich dann auf die Pfingstbewegung, die dann später entstand. Von der Zentrale in Baxter Springs konnte er seine Kerngruppe von nur einigen tausend Anhängern an sich binden. Zur Zeit seines Todes am 29. Januar 1929 war er der aufkommenden zweiten Generation von Pfingstdenominationen nahezu unbekannt. So tragisch und so zerrissen das Leben von Charles Parham endete, so tragisch und zerrissen sind seine Lehren. Laut Parham schuf Gott am sechsten Schöpfungstag den Menschen. Dieser erste Mensch bezeichnete Parham als Söhne und Töchter Gottes. Dieser Mensch war nach himmlischem Vorbild geschaffen, er sollte ewig leben und über die Erde herrschen. Soweit kann man das ja noch stehen lassen. Dann aber lehrt Charles Parham Folgendes. Am siebten Tag stellte Gott fest, dass niemand die Erde bebaute. War natürlich wieder so eine Offenbarung des Heiligen Geistes. Gott hat irgendwie einen Fehler gemacht. Also musste Gott eine neue menschliche Rasse schaffen, die die Erde bebaute. Diese Rasse nannte Parham die adamitische Rasse. Diese adamitische Rasse war sterblich, konnte aber ewiges Leben erlangen. Und sie waren den Söhnen und Töchtern Gottes, der ersten menschlichen Rasse, unterlegen. Und ihr Auftrag war es, die Erde zu bebauen. Nun, die adamitische Rasse bewohnte Eden. Und die Söhne und Töchter Gottes, sie bewohnten das Land Nod. Steht so nicht in der Bibel, aber das war die Offenbarung von Charles Parham. Doch dann erschlug Kain seinen Bruder Abel und er musste fliehen. Und so flieht also dieser Kain aus der menschlichen Rasse zu den Söhnen und Töchtern Gottes, aus Eden nach Nod. Und dort nimmt er sich einer Frau aus der anderen Rasse. Und das war etwas, was Gott unbedingt verhindern wollte, dass diese beiden Rassen sich vermischen. Also die Theorie Charles Parhams steht so nicht in der Bibel. Aus diesem Grund musste Gott dann die Sintflut schicken und Gericht an den Menschen üben. Parham formulierte eine Rassenlehre, die auch noch heute von einigen vertreten wird. Er sagt, es gibt drei Arten von Menschen: Juden, Nichtjuden und Heiden. Zu den Juden zählten alle, die Abrahams Vorfahren sind, aber auch die Hindus, die Japaner, der deutsche Hochadel, die Dänen, die Skandinavier, die Angelsachsen und deren Nachkommen. Diese Nationen sind Nationen, die tiefe geistliche Einblicke haben und die besonders empfänglich sind für die Wahrheiten Gottes. Die zweite Rasse, das waren die Nichtjuden. Zu dieser Rasse zählten Russen, Griechen, Italiener, das deutsche Volk, Franzosen, Spanier. Hierbei handelt es sich angeblich um Nationen, die zwar eine gewisse Offenheit für geistliche Dinge haben und die besonders von John Wesley und seiner Heiligungslehre und von Martin Luther und seiner Rechtfertigungslehre beeinflusst sind. Die dritte Gruppe sind die Heiden. Das sind die schwarze Rasse, die braune Rasse, die rote Rasse und die gelbe Rasse. Und diese vier Rassen seien also völlig unempfänglich für das Evangelium. Parhem und die Endzeit, was ihm der Heilige Geist da alles gezeigt hat. Parhem glaubte, dass der Antichrist in seinen Tagen in den USA in Erscheinung treten werde. Es würde zu einem großen Kampf und zu einer großen Auseinandersetzung zwischen den Mächten der Finsternis und den Mächten des Lichts kommen. Parhem schreibt in seinem Buch A Cry in the Wilderness, Ruf in der Wüste, Folgendes. Der Engel, über dessen Kopf das Wort Union, also das ist die Nationalflagge der Amerikaner, der Engel, über dessen Kopf das Wort Union erscheint und der unsere Nationalflagge in einer Hand und ein Schwert in der anderen hält, kam aus dem Himmel herab, begleitet von einer Legion von leuchtenden Geistern. Diese stießen sofort zu den Einwohnern Amerikas, die fast vor der Niederlage standen, aber die daraufhin sofort wieder Mut fassten, die Reihen wieder schlossen und erneut den Kampf aufnahmen. Der geheimnisvolle Engel holte Wasser aus dem Ozean und sprengte es über Amerika. Sogleich zog sich die dunkle Wolke der Finsternismächte zurück, zusammen mit den Armeen, die sie mit sich gebracht hatte. Und so errangen die Einwohner des Landes den Sieg. Nun, Parhem stützte sich hier einmal auf das biblische Buch Daniel, wo er von diesen Auseinandersetzungen der himmlischen Welt etwas gelesen hatte. Zweitens stützte er sich auf das apokryphe Buch Esra, also nicht das biblische Buch Esra, es gibt noch ein außerbiblisches Buch Esra oder vier Bücher Esra. Und drittens auf eine umstrittene Vision von George Washington, dem ersten Präsidenten der USA. Viele Pfingster haben diese Vision dieses Präsidenten dann auch später immer wieder aufgegriffen. Inspiriert von der katholischen Mystikerin Madame Guyon glaubte er, dass aus den Leibern der geheiligten Menschen eine Aura ausströme und diese Aura würde die Menschen empfänglicher machen für geistliche Dinge und das Evangelium. Parhem teilte die Christen in verschiedene Gruppen ein. Die normalen Erlösten, also so gewöhnliche Christen wie wir, die würden alle bei der Weltevangelisation in besonderer Weise gebraucht werden. Einmal könnten sie Zeit und Raum überwinden, so wie Philippus. Also wir könnten uns dann einfach so wegbeamen an einen anderen Ort, woanders erscheinen, das Evangelium verkünden und dann wieder verschwinden und plötzlich an einer anderen Stelle wieder auftauchen. Das erinnert mich eher an Raumschiff Enterprise als an die Bibel. Diese Christen seien immun gegen extreme Wetterbedingungen, Hitze und Kälte. Sie würden durch Zeichen und Wunder und mächtige Taten das Evangelium in die Welt bringen. Die zweite Gruppe bezeichnete er als die Braut. Das war ein Überrest von Christen, die in der Evangelisation in Israel eingesetzt werden würden. Sie würden einen männlichen Sohn gebären, müssten dann vor dem Antichristen in die Wüste fliehen und schließlich würden sie dort in der Wüste dem Herrn Jesus Christus entgegengerückt werden. Die dritte Gruppe bezeichnete er als die Elitetruppe, wozu er natürlich gehörte. Das männliche Sohneskind, the man child, Aus Offenbarung 12, ihr wisst, die Frau, die das Kind gebärt. Und diese Überwinder bestand aus einer Gruppe von 144.000 besonders bevollmächtigten Christen, die das Privileg hatten, in der Trübsalzeit gegen die Finsternismächte zu kämpfen. Sie sollten dann, wenn Jesus wiederkommt, einen Rang direkt unter Christus und den 12 Stammaposteln einnehmen. Also wir sehen, ein völlig verwirrter Mann war dieser Charles Parham. Charles Parham war der Erste, der die klassische Pfingstlehre formulierte, man müsse eine Geistestaufe empfangen und das Sprachen und das Zungenreden sei das Zeichen für die empfangene Geistestaufe. Obwohl Parham predigte, dass in unserer Erlösung Heilung einbegriffen sei, also jeder Christ ist automatisch frei von jeder Krankheit, er müsse das nur im Glauben annehmen, litt er lebenslang unter vielen Krankheiten. Er verlor zwei seiner Söhne, einen mit einem Jahr und den zweiten mit 37 Jahren. Klingt nicht gerade nach Bestätigung seiner Lehre. Aufsehen erregte der Tod der 9-jährigen Nettie Smith, deren Vater die Medizin verweigerte, weil er unter dem Einfluss von Parham glaubte, dass das Gebet Parhams seine Tochter heilen könnte. Und so starb dieses Mädchen, weil man ihr die Medizin verweigerte und sie durch Glaubensgebet heilen wollte. Übrigens ein Phänomen, das bis heute noch in den USA häufig gibt. Man liest es immer wieder. Bestätigte Fälle gibt es derzeit an die 70, wo Charismatiker Medizin ihren Kindern verweigern und die Kinder sterben. Charles Parham war also der Erste, der diese pfingstliche Grundlehre formulierte, der Geistestaufe und des Sprachenredens. Und weil Charles Parham der Erste war, der um 1900 diese Lehre formulierte, gilt er manchen Pfingstlern als der eigentliche Vater der Pfingstbewegung. Dennoch, die Pfingstbewegung begann erst 6 Jahre später, im Jahre 1906. Ich stelle mal eine Frage. Haben leitende Pfingstler, wir haben die Literatur ja, kann man ja kaufen, haben leitende Pfingstler sich jemals mit diesen Personen, ihren Lehren und ihrem Werdegang beschäftigt, dass man am Ende solche Leute hochhebt und sie zu Vätern der eigenen Bewegung macht? Das, was ich euch heute hier sage, das habe ich als Pfingstler nicht gewusst. Das habe ich erst durch meine eigenen Recherchen und Studien herausgefunden. Man hat uns diese Leute immer verklärt dargestellt. Geisterfüllte, vollmächtige Leute. Aber die wahre Geschichte dahinter, die wird den Pfingstlern und Charismatikern verschwiegen. Die Quellen der im Jahre 1906 entstandenen Pfingstbewegung sind somit von Anfang an unrein. Die Quelle sprudelt doch nicht. Das Reine, das Klare, das Wahre und zugleich das Bittere, das Unwahre und das Ungöttliche hervor. Kommen wir zu dem Mann, mit dem die amerikanische Pfingstbewegung ihren Anfang nahm, William Joseph Seymour. Und auch da sehen wir schon von Anfang an eine okkulte Belastung. William Seymour wurde am 2. Mai 1870 in Louisiana geboren, als ein Sohn ehemaliger Sklaven. Er wuchs zunächst im katholischen Glauben auf. Später wurden er und seine Geschwister in der lokalen Baptistengemeinde getauft und als Glieder aufgenommen. Aber schon als Kind war Seymour dafür bekannt, dass er spirituelle Träume und Visionen hatte. Also da war schon eine Okkultbelastung in früher Kindheit vorhanden. Mit 25 Jahren zog er dann nach Indianapolis und schloss sich der Church of God an, der Gemeinde Gottes, nicht pfingstliche Denomination, eine der Heiligungsbewegung. 1903 arbeitete er dann in Texas und Louisiana als Prediger und er besuchte die Gemeinde einer Heiligungsbewegung in Houston, die von Lucy Farrow geleitet wurde. Im Jahre 1905 übernahm Seymour die Leitung dieser schwarzen Gemeinde, weil Lucy Farrow vorübergehend als Gouvernante bei Charles Parham aushalf. Und auf diesem Wege kam die Verbindung von Charles Parham zu William Seymour zustande. Charles Parham hatte nämlich 1905 in Houston eine Bibelschule gegründet, ganz so nach dem Vorbild von Frank Sanford, The Holy Ghost and Us Bible School. Und Seymour als Schwarzer durfte eigentlich gar nicht am Unterricht teilnehmen, aber man fand dann doch einen Weg, wie er den Vorlesungen zuhören konnte. Aufgrund der Rassentrennungsgesetze ließ man die Türe zum Vorlesungssaal auf und William Seymour saß draußen auf dem Gang und er konnte durch die Türe hindurch hören, was dort gelehrt wurde. Dort an dieser Bibelschule hörte Seymour erstmals die Lehre von der Geistestaufe und dem Sprachenreden. Also da sehen wir die Wurzeln und die Quellen. Julia Hutchins, Pastorin einer kleinen Heiligungsgemeinde in Los Angeles, wiederum hatte Kontakt zu Lucy Farrow. Und aufgrund dieser Kontakte trat Hutchins an Seymour heran mit der Bitte, das Pastorat in ihrer Gemeinde in Los Angeles zu übernehmen. Nun, Charles Parham wollte Seymour erst nicht ziehen lassen. Aber schließlich gab er dann doch seinen Amen dazu und so reiste dann Seymour nach Los Angeles. Er kam dort am 22. Februar des Jahres 1906 an. Und nun ist interessant, das war also eine Heiligungsgemeinde und Seymour fängt seinen pastoralen Dienst in dieser Gemeinde an und schon nach wenigen Tagen wird ihm der Dienst in dieser Gemeinde verwehrt wegen seiner Lehren. Also da waren Geschwister in der Gemeinde, die haben gemerkt, hier stimmt etwas nicht. Mit diesem Mann und mit diesen Lehren wollen wir uns nicht eins machen. Also musste er die Gemeinde verlassen. Aber, und das ist eben das Wesen der Verführung, es waren einige Anhänger, die sich um ihn geschart hatten. Also begann man zwischen dem 9. und 12. April 1906 Versammlungen im Haus der Asburys in der Bonnie Bray Street zu veranstalten. Angeblich fiel der Heilige Geist auf diese kleine Schar. Es kam also zu Manifestationen, Sprachenreden und anderen Dingen. Diese kleine sogenannte Erweckung, die keine war, zog zunehmend mehrere Leute an und so konnte man nicht mehr in diesem kleinen Haus bleiben als Hausversammlung, sondern man mietete die Azusa Street an und dort feierte man am 14. April des Jahres 1906 den ersten Pfingstgottesdienst und dann explodierte die Sache. Und dieses Datum und dieser Ort und dieser Mann, das sind die Quellen, das sind die Anfänge der amerikanischen Pfingstbewegung. Und wenn wir die Quelle zurückverfolgen, wenn wir die Wurzeln zurückverfolgen, dann sehen wir, das waren im Grunde Verbrecher, verirrte und verwirrte Leute, ihr Lehrer. Das sind die Quellen und die Wurzeln der amerikanischen Pfingstbewegung. Nun, die folgenden Eckpunkte wurden in der amerikanischen Pfingstbewegung, die sich dann schnell global ausbreitete, betont. Erstens der Glaube an Jesus Christus. Können wir dazu einen Amen sagen? Ich glaube ja. Der Glaube an Jesus Christus. Der zweite Punkt, vollkommene Heiligung als Werk, als zweites Werk der Gnade. Da können wir Nein dazu sagen. Denn eine vollkommene Heiligung und Sündlosigkeit werden wir hier auf Erden nicht erreichen. Die nächste Lehre war natürlich die Taufe im Heiligen Geist, die bestätigt wird durch das Sprachenreden, durch das Zungenreden. Das ist eine Irrlehre. Das ist falsch. Das dritte, körperliche Heilung durch Gebet und Glauben, das ist so halb wahr und halb nicht wahr. Ich bezweifle nicht, dass Gott heute durch Gebet noch heilen kann. Aber was Pfingster und Charismatiker machen, das könnte ich euch aus 20 Jahren in dieser Bewegung sagen, das ist zu 99,9% Lüge. Und der dritte Punkt, der fünfte Punkt, die baldige Wiederkunft des Herrn, auch da können wir Amen dazu sagen. Das lehrt die Bibel und das sollen wir auch verkündigen. Also hier sehen wir, wie Wahres mit Unwahrem, Biblisches mit Unbiblischem vermischt wird und das ist das Wesen aller Verführung. Und so geraten viele Leute in diese Bewegung hinein. Da ist was Wahres, was Gutes, Jesus Christus, die Wiederkunft Jesu Christi, aber dann kommen eben die verführerischen Lehren dieser Bewegung und der falsche Geist. Schon sehr früh im Oktober des Jahres 1906, also gerade mal ein halbes Jahr nach Entstehung der Pfingstbewegung, kam es zu Spannungen zwischen Seymour und Parham. Es ging so weit, dass Charles Parham die Dinge, die sich in der Azusa Street ereigneten, scharf kritisierte. Und daraufhin wurde Charles Parham Hausverbot in der Azusa Street erteilt. Aber was war jetzt der Grund? Seymour hatte doch Charles Parham viel zu verdanken. Von ihm hatte er die Lehre, mit der er jetzt Erfolg hatte, einen Durchbruch sozusagen, eine Erweckung in Anführungszeichen. Robert Sliden fasst die Ereignisse in seinem Buch Gottes Generäle zusammen. Als Parham am Gottesdienst teilnahm, beobachtete er mit Entsetzen, was sich um ihn herum ereignete. In der Azusa Street Mission tanzten und schrien die Leute nicht nur, sie zuckten und schüttelten sich. Die Atmosphäre war stark emotional aufgeladen. 3 Jahre später, um 1909, wurde der Besucherstrom in der Azusa Street immer geringer. Das ist übrigens auch ein typisches Zeichen für die sogenannten Erweckungen, die wir in den 90er Jahren in den USA hatten oder Kanada, Toronto, Pensacola. Da passieren solche Dinge wie hier in der Azusa Street und plötzlich strömen die Leute aus der ganzen Welt in diese Gemeinden, weil sie Erfahrungen mit dem Heiligen Geist machen wollen. Nun 1909, 3 Jahre nach Beginn dieser falschen Erweckung, begann Seymour einen Reisedienst unter vornehmlich schwarzen Gemeinden. Im Jahre 1915, also etwa 10 Jahre nach Entstehung der Pfingstbewegung, schreibt er selbst wieder so ein Selbstzeugnis eines Pfingstlers über seine eigene Bewegung. In seinem Buch Doctrine and Discipline, also Lehre und Zucht, dieses Werk, also er meint dieses Werk der Erweckung, wird eine offene Tür sein für Hexen und Spiritisten. Reißende Wölfe können in jede Gemeinschaft eindringen durch das Zeichen der Zungenrede. Die Pfingstbewegung breitete sich rasch von den USA in die ganze Welt aus. In Deutschland reagierten die nüchternen Brüder im Jahre 1909 mit der Berliner Erklärung. Einige der Unterschreiber dieser Erklärung, wie etwa August Dallmayr, waren ganz am Anfang überzeugt, hier haben wir es mit einem echten Wirken des Heiligen Geistes, mit einer echten Erweckung zu tun. Aber schnell erkannten sie an den Früchten, dass dies nicht die Frucht des Heiligen Geistes sein konnte. August Dallmayr schrieb selbst, wie er fast von diesem falschen Geist der Pfingstbewegung weggezogen wurde. Ich zitiere jetzt August Dallmayr, ein Augenzeuge der damaligen Ereignisse. Ich selbst habe mich von ihm, also diesem falschen Geist, eine Zeit lang blenden lassen, bin aber, dem Herrn sei Dank, wieder seinen Händen entronnen. Ich habe viel gelernt und so sehr ich den Betrug und meine mangelhafte Wachsamkeit bedaure und mich vor dem Herrn zu beugen hatte, so danke ich doch Gott, dass er es zugelassen hat, dass ich durch diese Bewegung Satan besser kennenlernte als je zuvor in meinem Leben. Liebe Geschwister, jeder Aufrichtige kann verführt werden. Und es sind oft die Eifrigen, die wirklich etwas bewegen wollen, die für Jesus brennen, die sich für diesen falschen Geist öffnen, weil sie meinen, dort bekomme ich mehr Kraft, dort bekomme ich mehr Vollmacht, dort kann ich heiliger leben als das Leben, das ich jetzt führe. Jeder Aufrichtige kann verführt werden. Aber man muss auch eines sagen, nur der Verführte, der aufrichtig ist, findet wieder auf den Weg der klaren Nachfolge. Der Prediger und Evangelist Johannes Seitz, er lebte von 1839 bis 1922, war ein Mitunterschreiber der Berliner Erklärung. Er hoffte am Anfang noch, dass man die Pfingstbrüder korrigieren könne. Er war ein Mann, der über 50 Jahre im Reich Gottes gedient hatte, also ein gestandener Mann Gottes. Er erlebte die Anfänge der Pfingstbewegung mit und er erkannte, dass die Frucht dieser Bewegung nicht von oben, nicht vom Heiligen Geist, sondern von unten einem anderen Geist ist. Er schrieb einen Brief an die Pfingstbrüder. Und ich möchte euch den in Auszügen kurz vorlesen. Diesen biblischen Gesichten, Erscheinungen, Offenbarungen, Visionen gegenüber steht die Tatsache, dass es so viele Visionen, Offenbarungen, Erscheinungen, Verzückungen gibt, welche den biblischen ganz ähnlich sind, aber von 100 derselben sind 99 von bösen Geistern, Satans Engeln, die sich in Lichtsgestalt verstellen. Diese falschen Offenbarungen und Erscheinungen sind besonders in unseren Tagen so entsetzlich verbreitet und haben so viele Gestalten, dass es ganz in der Luft liegt. Stilling sagte schon im 18. Jahrhundert, der Satan werde sich vor seinem Sturz in die heiligsten Larven verlarven, um die Auserwählten zu verführen. Ich bin jetzt 50 Jahre als Missionsarbeiter tätig, kam früher vom Süden bis zum Norden Deutschlands herum und fand überall solche, welche, als sie sich bekehrt und Leben von oben und den Geist Gottes empfangen hatten, sich betrügen ließen von falschen Offenbarungen und Erscheinungen, da ihnen Christus oder Engel erschienen. Und alle oder fast alle, welche sich von falschen Geistern täuschen ließen, kamen auf Abwege, in Schwärmerei, in frommen Größenwahn, ja manche wurden vom Teufel besessen. Ich habe schon verschiedene in unseren Anstalten gehabt, die besessen oder geisteskrank waren. Sie hatten Erscheinungen, wo Christus oder ein Engel ihnen erschien. Diese Erscheinungen waren oft herrlich, wunderbar, ganz den biblischen Erscheinungen ähnlich. Dadurch, dass sie diesen falschen Christus- und Engelserscheinungen glaubten, kamen sie unter einen hochmütigen Schwarmgeist. Es kostete dann viele Kämpfe, bis sie wieder frei wurden. Oh, wie viele, viele lassen sich narren und kommen dann auf Irrwege und werden Werkzeuge falscher Geister. Das hat uns gelehrt, dass man alles, was nicht haarscharf mit dem Worte Gottes übereinstimmt, abweist und nicht aufnimmt. Wo liest man in der Bibel, dass die Leute, über welche der Geist Gottes kam, auf den Rücken gefallen sind, ihre Gestalt verzerrten, zitterten, sich ungebärdig stellten? Und dann wendet er sich direkt an die Leiter der deutschen Pfingstbewegung. Sie können sehen, welche Verantwortung sie auf sich laden, wenn Dinge in die Bewegung hereinkommen, die nicht schriftgemäß, nüchtern und echt sind. Es braucht nicht einmal viel Falsches, Unbiblisches, Unnüchternes hereinzukommen. Ein wenig Sauerteig durchsäuert bald den ganzen Teig, sagt die Schrift. Verzückungen, Offenbarungen, Erscheinungen sind bei uns so billig wie die Brombeeren, und es würde noch viel mehr solche geben, wenn wir etwas darauf geben und diese Dinge nicht bekämpfen würden. Ich hoffe, Sie werden bald erkennen, dass es ein Stück wahrer Bruderliebe ist, wenn man auf die Gefahren hinweist, die man aus tausendfacher Erfahrung kennengelernt hat. Auf ein offenes Ohr bei den Pfingstbrüdern ist Johannes Seitz nicht gestoßen. Und so unterschrieb er im Jahre 1909 die Berliner Erklärung. 1907 und 1908 kamen die ersten Pfingstmissionare wieder zurück vom Missionsfeld. Und jetzt hört einmal, die berichteten sie Folgendes. Sie waren gelehrt worden, wenn du die Geistestaufe hast und du sprichst in neuen Zungen, dann hast du auf übernatürliche Weise eine Sprache erlernt oder geschenkt bekommen, die du nicht erlernen musst. Nun gingen die Leute natürlich rauf aufs Missionsfeld und mit ihrem sogenannten Sprachen- oder Zungenrede redeten sie dann plötzlich auf Hindu und Moslems und was weiß ich, auf Japaner und Chinesen ein, aber die standen vor denen und verstanden nichts. Ich habe übrigens selber mal so einen Pfingstler kennengelernt, der war noch in England, der wohnte an so einem Reihenhaus und die Nachbarn waren aus Pakistan und dann erzählte er es auch noch. Er ist also jedes Mal, wenn er die pakistanische Frau im Garten gesehen hat, ist er auch rausgerannt an den Zaun und fing dann an, in Zungen auf sie einzureden. Na, die ersten ein-, zweimal schaute die Frau noch ein bisschen komisch. Beim dritten Mal ist sie immer ins Haus geflüchtet, als dieser Mann aus dem Hause kam. Also offensichtlich war seine Zungenrede nicht pakistanisch. Aber versteht ihr, so waren diese Leute gepolt. Und dann kamen sie aus dem Missionsfeld zurück und sie mussten einstimmig berichten, dass mit der Sprachenrede, mit der Zungenrede funktioniert nicht. Und jetzt hört einmal, anstatt sich dann unter Gottes Wort zu beugen, anstatt zu hinterfragen, warum ist das schiefgelaufen, stimmt diese Lehre denn überhaupt, beugten sie die Schrift. Und sie machten aus der Sprachen- und der Zungenrede nun eine persönliche Sprachen- und Zungenrede zur persönlichen Erbauung. Das, was man vorher sagte, eine nicht erlernte Fremdsprache, hat sich so nicht erfüllt. Also dann ändern wir einfach unsere Lehre. Wir reden weiter in Zungen und diese Zungen- und Sprachenrede dient der persönlichen Erbauung. Man beugte sich nicht unter die Schrift, sondern man beugte die Heilige Schrift. Das enorme Wachstum der Pfingstbewegung, das war ein Irrtum, den ich lang glaubte, das war nicht die Wirkung oder die Frucht des Heiligen Geistes, das war keine Erweckung, sondern der Herzensboden der Menschen in der radikalen Heiligungsbewegung war für diese Lehre vorbereitet worden. Die Pfingstbewegung in den USA konnte ihre Mitglieder eigentlich zum Großteil dadurch gewinnen, dass sie Transferchristen für sich gewann. Allein die größte Missionsgesellschaft der USA, die Christian and Missionary Alliance, verlor ein Drittel ihrer Mitglieder an die Pfingstbewegung. Also das war keine Erweckung, es waren keine Neubekehrungen, vielleicht schon ein paar Neubekehrungen, aber die meisten der frühen Pfingstler kamen aus der Heiligungsbewegung, weil ihr Herzensboden für diese Lehre vorbereitet war. Nun, ich war selbst 20 Jahre Teil dieser Bewegung. Ich gehörte moderaten Kreisen an, Aber natürlich kannte und kenne ich die charismatischen Kreisen. Ich habe bewusst Zeitzeugen dieser Bewegung zu Wort kommen lassen, deren Zeugnis uns doch eindeutig zeigt, dass diese Bewegung nicht vom Heiligen Geist inspiriert sein kann. Aber wir haben eines, und das ist wichtiger, liebe Geschwister, wir haben das Wort Gottes. Wir haben das Zeugnis der Heiligen Schrift. Die Taufe im Heiligen Geist wird 7-mal im Neuen Testament erwähnt. 4-mal wird sie angekündigt durch Johannes den Täufer. Matthäus 3,11, Markus 1, Vers 8, Lukas 3, Vers 16 und Johannes, Vers 31. Der aber nach mir kommt, Jesus, der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Das sind die ersten 4 von 7 Bibelstellen Ankündigung durch Johannes den Täufer. Die 5. Schriftstelle zur Taufe mit dem Heiligen Geist finden wir in Apostelgeschichte 1, die Verse 4 und 5. Und als er, Jesus, mit ihnen, den Jüngern, zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden. Das ist die 5. Bibelstelle aus dem Munde Jesu selbst. Wartet, bis ihr getauft werdet mit dem Heiligen Geist. Die 6. Schriftstelle finden wir in Apostelgeschichte 11, die Verse 15 bis 16. Hintergrund war der, Petrus ging ja zu den Heiden, zu Cornelius und musste sich nun vor den judenchristlichen Brüdern verantworten, warum gehst du zu den Heiden? Die Urgemeinde war ja zunächst erstmal in den ersten Jahren eine rein judenchristliche Gemeinde. Und dann sagt Petrus Folgendes. Er geht also in das Haus von Cornelius, verkündigt das Evangelium und dann heißt es in Vers 15, als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, ihr werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Das heißt, im Haus des Cornelius findet genau das statt, was in Apostelgeschichte 2 stattgefunden hat. Der Heilige Geist fiel in Apostelgeschichte 2 auf die ersten Jünger, Judenchristen. Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie redeten in neuen Sprachen, eine nicht erlernte Fremdsprache. Und jeder, der dort gegenwärtig war, konnte sie auch verstehen. Und genau das Gleiche passierte dann im Haus des Cornelius. Auch auf sie fiel der Heilige Geist gleich wie auf uns am Anfang. Genau das Gleiche geschah dort. Das ist die 6. Bibelstelle, die wir haben zur Taufe im Heiligen Geist. Die 7. und die letzte Schriftstelle finden wir in 1. Korinther 12, Vers 13. Und die gilt für jeden, der hier heute Morgen sitzt und Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland angenommen hat, der wirklich wiedergeboren ist und der in der Nachfolge Jesu Christi steht. Ihr alle, die ihr diese Kriterien erfüllt, ihr seid schon zu dem Zeitpunkt eurer Bekehrung und Wiedergeburt mit dem Heiligen Geist getauft worden. 7. und letzte Stelle, 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir sind ja alle, nicht nur die Pfingster und die Charismatiker. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Wir brauchen keine zweite Erfahrung mit dem Heiligen Geist und wir brauchen auch keine Geistestaufe und wir brauchen auch nicht das Sprachen- oder Zungenrede, denn diese Gabe hörte mit dem Tod des letzten Apostels auf. Also 5 Bibelstellen kündigen die Geistestaufe an und 2 Bibelstellen zeigen, wie die Geistestaufe sich im Haus des Cornelius und später bei jedem gläubig wiedergeborenen Christen sich ereignet. So einfach und so klar und so eindeutig ist die Lehre der Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift spricht an keiner Stelle davon, dass wir eine zweite Erfahrung mit dem Heiligen Geist brauchen. Jakobus 3, Vers 14 und 15. Lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, eine seelische, eine dämonische. Das Seelische im Menschen, auch das religiös-seelische des alten Menschen, muss unter die Herrschaft des Geistes und des Wortes kommen. Nach Hebräer 4, Vers 12 scheidet Gottes Wort Seele vom Geist, das Seelische vom Geistlichen. Nun ein kurzes Wort noch zu der gegenwärtigen charismatischen Szene. Cindy Jacobs, die in den USA und auch hierzulande trotz einer Vielzahl von falschen Prophetien seit Jahrzehnten von Charismatikern als ihre große Prophetin hochgehoben wird, prophezeit im Jahr 2020, wie schon so oft zuvor, dass eine große Erweckung die USA und die ganze Welt erreichen wird. Die Corona-Pandemie sei lediglich ein kurzer Versuch der finsteren Welt, diese Erweckung aufzuhalten. Und in Kürze, wir sprechen vom Jahr 2020, werde die Pandemie beendet sein und dann würden die Stadien wieder offen sein. Und man will ja in den Stadien die Großveranstaltungen machen mit Hunderttausenden von Menschen, wo dann die Toten auferweckt werden, die Kranken werden geheilt und alle werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sean Bolz, Pastor und Prophet, sagte am 28. Februar 2020, das ging durch die amerikanische Presse, der Herr zeigte mir das Ende des Coronavirus. Jetzt wendet sich das Blatt. Also 28. Februar 2020, vor 1,5 Jahren. Jetzt wendet sich das Blatt. Na, bis jetzt hat sich noch nichts gewendet. Ja? Er sagte zu Fox News, es wird nicht zu einer Pandemie kommen. Der Prophet hat gesprochen, durch den Heiligen Geist. Ja. Weniger als 2 Wochen später bestätigte die Weltgesundheitsorganisation, dass es sich beim Coronavirus um eine Pandemie handelt. Nun, das kann man auch kritisch etwas betrachten, aber dennoch, die Prophetie dieses Propheten hat sich nicht erfüllt. Bill Johnson, führender US-Charismatiker und Pastor der Bethel Church, der momentan sehr stark hineinwirkt nach Deutschland, vor allen Dingen in den charismatisch-pfingstlichen Gemeinden, aber über diese hinaus durch die Musik und eine Bibelübersetzung, die bald kommen wird. Im Amerikanischen heißt sie die Passion Bible. Man ist dran, das zu übersetzen. Eine Übersetzung, wo man das Wort Gottes verändert. Sie beeinflussen die deutsche charismatische Umpfingstbewegung und darüber hinaus auch Kreise von Leuten, die nicht wachsam genug sind, die sich angezogen fühlen. Das ist ja so ein richtig hipper Lebensstil, ein Lifestyle, der da praktiziert wird. Das zieht auch gerade junge Menschen an, aber es ist nicht der Heilige Geist. Er sagte am 15. März 2020, als er über den 91. Psalm predigte, also wir sind 1,5 Jahre zurück, Christen müssten lediglich ein Dekret gegen Seuchen aussprechen, dann müssten die Engel Gottes kommen und dieses Dekret ausführen. Also mit anderen Worten, du musst als Christ nur ein Dekret der Pandemiefreiheit über Hohe Kreta aussprechen und dann müssen die Engel ihren Job erledigen und das wird hier pandemiefreies Gebiet. Nun, die Situation bis heute kennen wir alle, hat sich alles nicht erfüllt. Auch er sagte vor 1,5 Jahren, diese Pandemie sei lediglich der Zündfunke für eine massive Heilungsbewegung und Erweckung, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Das höre ich schon seit 40 Jahren. Jedes Jahr von Neuem. Und jedes Jahr von Neuem erfüllen sich die Prophetien dieser Propheten nicht. Und die die Charismatiker und Pfingstler heben diese Leute weiter in den Himmel. Also das kann nur ein Geist sein, der einem die Sinne vernebelt, wenn man da nicht aufwacht. Und ich musste schmunzeln, als ich im Internet einen Aushang einer charismatischen Heilungsgemeinde sah: Heilungsräume wegen Corona geschlossen. Jetzt wäre doch die Chance gewesen, der Welt zu beweisen und zu zeigen, wir haben die Kraft des Heiligen Geistes, Gott heilt auch heute noch. Die Ehefrau Johnsons übrigens, sie ist der Ansicht, dass man mit einer Stimmgabel die Engel herbeizitieren kann. Also eine Stimmgabel anschlagen und wenn der Ton dann erschallt, dann versammeln sich die Engel auf wunderbare Weise um sie herum. Also ihr seht hier, der Weg zum Okkultismus, der ist doch sehr nahe. Es ist die gleiche bittere Wurzel. Es ist die gleiche unreine Quelle, aus der Frank Sanford, aus der Charles Parham und aus der William Seymour schon getrunken hatte vor über 100 Jahren. Es mag wiedergeborene Geschwister unter den Pfingstern und Charismatikern geben, vor allem unter den Moderaten. Aber viele von ihnen sind verführt und ich glaube, dass in der charismatischen Bewegung viele gar nicht wiedergeboren sind. Denn da ist nicht Jesus im Mittelpunkt, da ist nicht das Wort Gottes im Mittelpunkt, sondern da geht es um einen charismatischen Lifestyle. Der ehemalige Pfingstler Rudi Holzhauer, wohnte übrigens in Pforzheim eine Zeit lang, sagte einmal, wie schwer es selbst für aufrichtige Charismatiker ist, aus der Schwärmerszene auszusteigen und selbst nach gelungenem Überführtsein, selbst wenn man alle Argumente der Bibel dargelegt hat, einzusehen, dass sie vom Sockel ihrer vermeintlichen Geistlichkeit und Begnadung herunter müssen, ist mir aus langjähriger Erfahrung und an mir selbst bewusst geworden. Der Charismatiker ist so stark auf sein manchmal einmaliges Erlebnis fixiert, dass ihm die Möglichkeit eines Betruges oder Selbstbetruges unmöglich erscheint. Diese Erfahrung habe auch ich gemacht. Das große Problem bei Charismatikern und Pfingstern ist, dass sie Erfahrungen gemacht haben. Aber wo steht in der Bibel, dass wir unser Leben, unsere Nachfolge auf Erfahrung ruhen lassen sollen? Unser Fundament ist Jesus Christus und das Wort. Und alles, was sich nicht mit diesem Wort deckt, ist nicht vom Heiligen Geist gewirkt. Egal wie schön, wie wunderbar diese angeblichen Erfahrungen sind. Kürzlich traf ich einen Mann, der länger als ich in der Pfingstbewegung ist, aber der den Weg nach fast 40 Jahren herausgefunden hat. Und ich habe ihn gefragt, wie kam es dazu, dass du nach so langer Zeit dich jetzt von dieser Bewegung distanzierst? Und dann sagte er zu mir, er habe angefangen, das, was er erlebt hat, mit dem Wort Gottes zu vergleichen. Und dann habe ich ihn eines gefragt. Ich war ja 20 Jahre in der Pfingstbewegung. Ich habe in diesen 20 Jahren Hunderte von Heilungszeugnissen gehört. Aber es verhält sich dort immer, wie es schon zu Beginn der Pfingstbewegung war. Wenn man beginnt, die Heilungszeugnisse zu hinterfragen, wenn man zu den Leuten sagt, leg mir mal einen medizinischen Befund vor, der bestätigt, dass du an einer Krankheit unheilbar erkrankt warst, und leg mir dann noch einen Befund vor, der bestätigt, dass du geheilt worden bist, dann zerplatzt das wie eine Seifenblase. Ich wollte es nur von ihm wissen. Ich habe ihn gefragt, du bist jetzt 40 Jahre in der Pfingstbewegung, auch einer ja, sehr charismatisch orientierten Gemeinde. Ich habe ihn gefragt, hast du jemals eine einzige Heilung erlebt in diesen 40 Jahren? Und er musste mir ganz klar sagen, nein. Und seht ihr, das ist das, dieser Geist vernebelt die Sinne vieler Pfingster und Charismatiker. Da, wo der Heilige Geist ist, da ist Nüchternheit und Besonnenheit. Da, wo der Heilige Geist ist, da steht Jesus im Mittelpunkt und das Wort Gottes ist uns unsere Nahrung und unser Fundament. Und ich sage das wirklich jetzt nicht, um die Geschwister der pfingstlich-charismatischen Bewegung, die es da auch gibt, vor allem in den moderaten Kreisen, um sie schlecht zu machen. Es sind meine Geschwister, die echt bekehrt sind. Aber es sind ihre geleitete Geschwister. Ich sage das wirklich mit herzlichem Erbarmen, denn ich wünsche mir für jeden, dass Gott ihm die Augen öffnet. Da, wo der Heilige Geist ist, ist Freude am Wort Gottes. Der Heilige Geist leitet uns in alle Wahrheit. Und der Heilige Geist leitet uns immer zu Jesus. Er stellt immer Jesus und sein Wort in den Mittelpunkt. Der Heilige Geist verherrlicht und er verklärt Jesus allein. Amen.